ich lese den Predigttext aus 1. Mose 8 und 9. So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Dazu alles wilde Getier, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Das ging aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Allein das Fleisch mit seinem Leben, seinem Blut, esst nicht. Euer eigenes Blut jedoch will ich einfordern. Von jedem Tier will ich es einfordern. Und das Leben des Menschen will ich einfordern von einem jeden anderen Menschen. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll um des Menschen willen vergossen werden. Denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Seid fruchtbar und mehret euch und reget euch auf Erden, dass euer viel darauf werden. Und Gott sagte zu Noah und seinen Söhnen mit ihm: Siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und mit euren Nachkommen und mit allem lebendigen Getier bei euch, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren auf Erden bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, was für Tiere es sind auf Erden. Und ich richte meinen Bund so mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch die Wasser der Sintflut und hinfort keine Sintflut mehr kommen soll, die die Erde verderbe. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sagte zu Noah: Das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe, zwischen mir und allem Fleisch auf Erden.
Liebe Gemeinde, es ist schön, wieder hier zu sein. Die Geschichte von Noah und der Sintflut, das ist kein klassisches Novemberthema, kein Reformationstagthema. Oder doch? Eigentlich wollen wir uns langsam auf Advent einstellen und nicht über die Vernichtung der Menschheit hören. Ich steige mit euch gleich in die Predigt ein, denn ich habe begreifbar schon lange nicht mehr gepredigt und ich habe viel zu sagen. Also, worum geht es in der Geschichte von Noah und der großen Sintflut? Ein amerikanischer Lehrer hat einmal gesagt: Es geht um eine zweite Chance, ein neuer Anfang, es geht um Neuanfänge. Es geht darum, dass Gott seine Schöpfung liebt und sie nicht aufgibt und er bereit ist, ihr eine zweite Chance zu geben. Das wird schnell deutlich, wenn man die Zeilen hört, die gerade vorgelesen wurde. Gott segnet Noah und seine Söhne und spricht zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Hört sich das nicht bekannt an? Das hatten wir doch schon mal. Sagt er nicht genau das Gleiche zu Adam und Eva? Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Ich stelle mir Gott vor wie einen Regisseur, der jetzt sagt: So, jetzt nochmal von vorne. Action, second take. Wir fangen nochmal an, zweiter Versuch. Interessant an dieser Passage, die vorgelesen wurde, die der Predigttext ist, ist, dass es jetzt mehr Informationen gibt. Mehr Informationen als damals bei Adam und Eva. Noah und seine Familie stehen hier an einer Stelle, an der sie für die gesamte Menschheit stehen. Das, was ihnen gesagt wird, wird der Menschheit gesagt. Hier wird erklärt, wie sie ihr Menschsein gestalten sollen, wie sie als Menschen leben sollen. Es ist, und diese Geschichte macht es uns deutlich, ein Ruf zu einem Leben mit drei Beziehungen. Erstens, es ist ein Ruf zu einer Beziehung zu der Erde. Zweitens, es ist ein Ruf zu einer Beziehung zu allen Menschen der Erde. Und drittens, es ist ein Ruf zu einer Beziehung zu dem Schöpfer und Herrn der Welt. Er ruft zu einer Beziehung zur Erde, zu allen Menschen und zu einer Beziehung zum Schöpfer der Erde. Erst wenn wir diese drei Beziehungen verstehen, was sie sind und wie sie zusammenhängen, werden wir so leben, wie es für den Menschen bestimmt ist. Das will uns die Geschichte vor Augen führen. Erstens, Gott ruft zu einer Beziehung zur Erde. Wenn man Teile der Schöpfungsgeschichte liest, dann könnte man sehr schnell sich darauf beschränken zu meinen, dass der Mensch über die Schöpfung regieren soll, sie beherrschen soll. In dieser Geschichte wird aber noch ein ganz wesentlicher Aspekt deutlich. Nämlich, wir lesen, steht geschrieben, siehe, ich richte mit euch einen Bund, mit euren Nachkommen und mit allen lebendigen Getieren bei euch, an Vögeln, an Tieren und allen Tieren auf der Erde bei euch. Oder, das ist das Zeichen des Bundes, das ich geschlossen habe zwischen mir, also Gott, und allem lebendigen Getier. Oder Gott geht sogar noch weiter und sagt, meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken, der soll das Zeichen seines Bundes sein zwischen mir und der Erde. Das Erstaunliche daran ist, ein Bund. Der Bund ist ein Mittel, um ein Problem zu lösen. Gott ruft nur in einem Bund, wenn er vor etwas retten will. Ein Bund ist immer eine Rettung von etwas. Gott richtet den Bund auf mit den Tieren und allen Geschöpfen. Vor welchem Problem will er denn die Schöpfung retten? Vor welcher Schuld, vor welcher Sünde will Gott denn die Schöpfung retten? Es ist nicht die Sünde der Berge oder die Sünde der Seen oder die Sünde des Baumes. Gott sagt, ich will die Erde nie mehr verfluchen wegen der Menschen. Oder hier in dem ganzen Wortlaut, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Gott will die Erde retten vor der Sünde der Menschen. Sehr ähnliche Worte hören wir auch bei dem Apostel Paulus im Neuen Testament, der in einem Brief an die Christen in Rom schreibt, die Schöpfung wartet darauf, erlöst zu werden von der Last der Sünde. Und hier geht es nicht nur darum, dass die Schöpfung als System ein Problem hat, sondern die Schöpfung leidet unter der Sünde der Menschen. Das ist eine sehr spannende Sicht und ich meine auch eine sehr realistische Sicht. Hier finden wir keine romantische Sicht der Natur und der Schöpfung. Ökologische Studien haben das seit den 90er Jahren deutlich verändert. Früher gab es ja noch viel stärker die Bambis Mutter-Theologie. Wisst ihr, was Bambis Mutter-Theologie ist? Bambi? Der Kinderfilm Bambi, ein Zeichentrickfilm, der in den 1940er Jahren erschienen ist und auf dem Buch von Felix Salten basiert. Kleine Seitennotiz, einem österreichischen Jäger. Im Film Bambi wird Bambis Mutter von einem Jäger erschossen. Wenn man den Film Bambi sieht, ich habe jetzt nicht die Abschussszene hier, aber Bambis Mutter, Bambis Mutter-Theologie, wenn man diesen Film gesehen hat, und das hat ganz stark die Sicht auf Schöpfung und Natur geprägt, Hirsch gut, Natur gut, Jäger schlecht. Hirsch gut, Natur gut, Jäger schlecht. Also lass uns niemals Hirsche jagen. Doch, seit den 90er wissen wir, jede Balance der Natur ist in irgendeiner Weise freundlich für eine Seite der Natur und feindlich einer anderen gegenüber. Also eine vereinfachte Sicht auf die Schöpfung stimmt nicht mehr. Die Schöpfung wartet darauf, erlöst zu werden und die Schöpfung leidet auch unter der Sünde der Menschen. Gott sagt hier in diesem biblischen Text, ich verpflichte mich dazu, die Schöpfung zu erneuern. Ich binde mich daran, alles neu zu machen. Ich binde mich mit einem Bund daran, es zu erlösen und zu befreien. In der Noah-Geschichte wird die Menschheit zu einer persönlichen Beziehung zur Schöpfung gerufen. Die Psalmen sind ja jene Sammlung von Liedern und Texten, in denen das Verhältnis der Schöpfung zu ihrem Schöpfer am schönsten beschrieben wird. Im Psalm 19 zum Beispiel steht geschrieben, die Himmel rufen die Herrlichkeit des Herrn aus. Das könnte jetzt nur Poesie sein, aber es ist auch mehr. Die Wellen und Sterne loben ihren Schöpfer. Die Bibel sagt, dass die Schöpfung eine Stimme hat. Sie lobt den Herrn der Schöpfung. Die Bäume und Tiere haben eine Stimme. Eine Stimme, die uns etwas über die Herrlichkeit Gottes erzählt. Es ist unsere Aufgabe als Verwalter der Schöpfung, sicherzugehen, dass sie weitersprechen können und sie selbst sein können. Es ist unser Job, dem Baum zu helfen, Baum zu sein und weiter zu singen. Wenn wir die gesellschaftlichen Debatten und Diskurse beachten, dann wird über die Schöpfung aber ganz anders gesprochen. Dort hören wir, der Grund, warum wir die Schöpfung bewahren sollen und warum wir darauf achten müssen, warum wir die Atmosphäre nicht ruinieren sollen, ist, weil wir für unsere Nachkommen etwas Gutes hinterlassen wollen. Wir müssen auf die Wasserreserven achten, damit wir später auch noch was haben. Das Ziel ist, in diesen gesellschaftlichen Debatten, dass wir uns nicht selbst verletzen. Diese Stelle geht viel tiefer. Die Worte Gottes vermitteln uns einen Respekt vor der Schöpfung, einen Respekt, der unglaublich tief geht. Wir Menschen sind Sünder in einer Art und Weise, wie die Schöpfung es nicht ist. Wenn wir also auf die Natur, die Sterne oder den Wasserfall sehen, dann müssten wir sagen, du hast etwas, was ich nicht habe. Du bist deinem Schöpfer in einer Art und Weise gehorsam, wie ich es nicht bin. Du hast was, was ich nicht habe. Das ist Respekt und Hochachtung. Das, was die Kreaturen in ihrer Kreatürlichkeit, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, tun, nämlich gehorsam zu sein, das hebt sie von uns ab. Sie sind gehorsam dem gegenüber, der sie geschaffen hat. Schau dir das Gras an und sag zu dem Baum, ich hoffe, ich werde mal so wie du. Ich hoffe, ich kriege das auch mal so gut hin wie du. Das sind unsere Schöpfungsgeschwister, die uns etwas beibringen können. Wenn wir mal so gehorsam sein können, unserer tiefsten Berufung so folgen können, dann werden wir auch einstimmen in das Lob für unseren Schöpfer. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief auch spannend über die Schöpfung. Und da gibt es ein Wort, das ausdrückt, dass die Schöpfung darauf wartet, dass die Menschen ihr nachkommen. Das Wort wartet heißt eigentlich auf den Zehenspitzen warten, es fast nicht mehr erwarten können. Sie wartet darauf, dass wir das werden, wozu wir geschaffen sind. Ein Theologe hat einmal gesagt, eine Krabbe verherrlicht Gott besser, als du es kannst, weil eine Krabbe das tut und isst, was und wie sie von Gott gedacht war. Sie lebt ihr Krabbendasein aus. Bei den Menschen ist das nicht so. Wir Menschen leben nicht das aus, was sich Gott erdacht hat. Ein Verwalter der Schöpfung zu sein, heißt, der Schöpfung zu helfen, weiterhin Gott zu loben, damit die Stimme nicht schwächer wird. Wenn wir nun erkennen, dass wir Sünder sind, dann bewegt uns das dazu, die Schöpfung mehr zu respektieren und nicht auf sie herabzublicken. Natürlich hat der Mensch über die Schöpfung Macht. Ich kann den Tieren Dinge antun, die sie mir nicht antun können. Auf der anderen Seite, ich soll respektieren und gemeinsam mit der Schöpfung das neue Leben erwarten, das von Gott kommt. Wenn wir hören, dass Gott einen Bund mit der Erde eingeht, dann ist das ein unglaublich tiefer Grund. Ein unglaublich tiefer Grund für Verantwortung, die dem Menschen gegeben ist. Und das ist einzigartig in der christlichen Religion. So sind wir gerufen zu einer Beziehung zur Erde. Nicht nur das, wir sind auch gerufen zu einer Beziehung zu allen Menschen und Völkern. Das ist ein spannender Textteil, der jetzt ein bisschen klein ausgefallen ist, aber ihr habt das ja alles noch in den Ohren. Es steht ja geschrieben, euer eigenes Blut will ich einfordern, von jedem Tier will ich es einfordern und das Leben des Menschen will ich einfordern von einem jeden anderen Menschen. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll um des Menschen willen vergossen werden. Denn Gott hat den Menschen zu seinem Bild gemacht. Mit diesen Versen und diesen Worten wurde schon viel begründet. Auf der einen Seite Pazifismus und auf der anderen Seite gerechter Krieg. Ich glaube nicht, dass diese Worte dazu dienen, ein politisches Modell vorzuschlagen. Hier geht es um Gottes Haltung. Alles menschliche Leben, jeder Einzelne, jedes Subjekt, jedes Individuum, ein guter oder ein schlechter, ein gescheiter oder ein dummer, ein schwacher oder ein starker, egal wie er riecht oder aussieht, Gott sagt, dass er sein Bild in jeden Einzelnen gelegt hat. Und jeder, der seine Hand gegen den Menschen erhebt, jeder, der einen Menschen missbraucht, jeder, der einen Menschen das Menschsein abspricht, wer das tut, von dem sagt Gott, das ist ein Angriff auf mich, ein Angriff auf meine Ehre. Das menschliche Leben ist so wertvoll, dass hier sogar geschrieben steht, dass Gott sagt, dass er sogar die Tiere zur Rechenschaft ziehen wird, wenn er einen Menschen tötet. Liebe Gemeinde, fragt mich jetzt nicht, wie das konkret aussehen wird, wenn Gott die Tiere zur Rechenschaft zieht. Keine Ahnung. Die Pointe ist aber hier, zu zeigen, wie wertvoll der Mensch ist. Egal, wie jemand glaubt und was er glaubt. Atheist, Christ, Moslem oder anders. Jedes Leben ist kostbar. So kostbar, dass Gott es als Angriff auf ihn selbst sieht, wenn dem Menschen Leid angetan wird. Was kann das konkret heißen? Für uns als Gemeinde, für euch als Gemeinde und für uns als Christen heißt das, hier haben wir einen Grund gelegt, warum wir sozialdiakonische Projekte unterstützen und Projekte, die sich mit der Haltung der Umwelt beschäftigen. Denn diese Erde, diese Welt hat einen unglaublich hohen Wert für Gott. Die physische Welt, die materielle Not wird zu unserer Pflicht, zu unserer Aufgabe, zu unserer Verantwortung. Es ist unsere Pflicht, unsere Aufgabe, Menschen zu helfen. Wir sollen nicht nur jenen helfen, die so denken, wie wir denken oder so glauben, wie wir glauben. Warum? Weil jeder Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Das ist ein Ruf dazu, unsere Hilfe verschwenderisch einzusetzen und nicht zurückzuhalten. Das ist ein Ruf, nicht überheblich zu sein und sich besser zu fühlen als andere. Christen haben mit dieser Geschichte, mit dieser Noah-Geschichte eine Basis für ökologische Verantwortung, für Gerechtigkeit unter den Völkern. Wir haben eine Grundlage dafür, nicht müde zu werden, die Heiligkeit jedes einzelnen Menschenlebens wahrzunehmen, auf die Gebrechlichen und Verwundeten zu achten, auf die Kinder und Babys und Schwangeren und alle, die schwanger werden wollen, und die Frohen und Traurigen. Und auf jeden und jede, die in unser Leben gestellt ist. Nun, der normale Greifswalder würde das vielleicht auch sagen. Das menschliche Leben ist wertvoll. Obwohl viele in Greifswald glauben würden oder sagen würden, dass sie aus dem Nichts kommen und ins Nichts gehen. Aber schauen wir darauf, was den Christen gegeben ist. Uns Christen ist gesagt, wie wertvoll ein Menschenleben ist. Und uns ist gesagt, dass Gott einen Bund mit der ganzen Erde hat und die ganze Erde und allen Menschen und alle Menschen zur Rettung bestimmt hat. Ich glaube, dass wir als Christen damit mehr Verantwortung tragen. Wir tragen mehr Verantwortung vor Gott als Menschen, die das nicht wissen. Das sollte uns hindern, überheblich zu werden. Liebe Gemeinde, was, wenn ich an dieser Stelle die Predigt beenden würde? Vielleicht würden einige sagen, ja, das ist keine schlechte Idee. Wenn ich die Predigt beenden würde, würden einige von euch denken, das ist ja spannend. Ich höre, dass ich von Gott gerufen bin zu ökologischer Verantwortung einerseits und auf der anderen Seite soll ich mit allen gerecht umgehen. Ich werde jetzt rausgehen und das alles tun. Ich werde von nun an weniger egoistisch sein. Ich werde mich von nun an mehr involvieren. Liebe Gemeinde, es wird nicht lange dauern, bis du verzweifelst. Über diese Verzweiflung habt ihr letzte Woche schon bei Michael viel gehört. Dieser Standard ist zu anspruchsvoll. Das ist zu viel, was wir tun müssten. Du benötigst eine dritte Beziehung, sonst werden die ersten zwei Beziehungen nicht funktionieren. Gott ruft uns zu einer persönlichen Beziehung. Jeder Mensch ist zu einer persönlichen Beziehung, zu einer intimen Beziehung mit Gott gerufen. Ich meine keine allgemeine Beziehung zu Gott, ich meine eine persönliche, die auf Gnade beruht und gründet. Und das lernen wir vom Regenbogen. Der Regenbogen als Zeichen der Gnade. Ein Bild, das Gnade auch toll darstellt, im Blick auf Regenbogen, ist dieses Bild. Habe ich gefunden, der zweite Tag deiner Diät und du siehst das. Der Regenbogen geht auf über dem McDonald's-Zeichen. Also Regenbogen und Gnade und McDonald's, also über McDonald's werde ich jetzt nicht sprechen, aber Regenbogen und Gnade. Im Text, im Biblischen haben wir gehört und lesen wir, und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Hier steht, dass Gott seinen Bogen niedergelegt hat als Zeichen seines Bundes in die Wolken. Das Wort Zeichen ist nichts anderes als Symbol. Der Regenbogen ein Symbol. Ein Symbol der Gnade und der Rettung. In der Bibel gibt es auch andere Symbole der Rettung. Das Symbol der Rettung wird für Christen in Taufe und Abendmahl deutlich. Jesus sagt ja, dass Brot und Kelch Zeichen seines Todes und seiner Rettung sind. Das Essen und Trinken sind Zeichen des Glaubens. Das heißt, dass der Regenbogen uns alles Notwendige über die Rettung der Menschen erzählt. Alles, was wir wissen müssen, um eine Beziehung, eine persönliche, zu Gott zu haben, steckt im Regenbogen. Der Regenbogen sagt uns alles. Ein Symbol für das Evangelium, ein Symbol dafür und erklärt uns, was es heißt, eine Beziehung zu Gott zu haben. Ich möchte das mit drei Punkten erklären. Der Regenbogen sagt uns drei Dinge. Erstens, der Regenbogen verweist auf den Hintergrund. Es wird die Kulisse der Gnade Gottes deutlich. Was meine ich damit? Man findet keinen Regenbogen an einem sonnigen Tag. Niemals. In der Nähe eines Regenbogens findet man immer ein Gewitter, dunkle Wolken. In gleicher Weise finden wir niemals Gottes Gnade, wenn wir nicht zuerst der Dunkelheit ins Auge blicken. Unsere Fehler, Unsicherheiten, Sünde, unsere Bedürftigkeit, das, was wir Not haben. Der erste Aspekt des Regenbogens ist, du wirst niemals Gottes Gnade an einem sonnigen Tag finden. Oft sind es Probleme, die in unser Leben kommen, die uns zeigen, dass wir Gott brauchen. Aber egal, ob es Probleme sind oder nicht, es muss irgendwas in mein Leben kommen. Etwas, das aufdeckt. Etwas, über das ich erschrecke. Die Hintergrundkulisse der Gnade Gottes ist, dass ich meine Sünde sehen muss. Zweitens, der Regenbogen zeigt uns das Versprechen von Gottes Gnade. Was ist eigentlich der Regenbogen? Sonnenlicht, das durch Wassertropfen reflektiert wird. Physikalisch gesehen ist der Regenbogen ja ein Kreis. Aber da wir auf der Erde sind, sehen wir immer nur diesen halben Kreis. Und umso höher man ist, genau. Physik, schon länger her. Also ihr kennt das, ihr seid ja. In der Geschichte des Begriffs wurde aber nie von einem Regenkreis gesprochen, sondern vom Bogen, weil es aussieht wie ein Bogen. Hier sieht man es besser. Wörtlich bedeutet das hier verwendete Wort, das hebräische Wort geset, Kriegsbogen. Eine Waffe. Was Gott sagt, ich habe meine Kriegswaffe abgelegt. Das bedeutet, dass es keine Verurteilung mehr geben wird. Hier geht es um eine zweite Chance. Warum tut das Gott? Gott sagt, dass er die Welt nicht mehr zerstören will. Es soll keine Verurteilung mehr geben, es soll kein Gericht mehr sein. Gottes Zorn soll die Menschen nicht mehr treffen. Heißt das, dass Gott jetzt denkt, dass jeder nun ein gutes Leben führen wird? Natürlich nicht, Gott ist ja nicht naiv. Menschen kommen aus der Arche, was macht Gott? Er gibt ihnen sofort Regeln, da er erwartet, dass sie sich umbringen werden. Gott ist nicht naiv. Aber Gott sagt dennoch, ich verspreche euch nicht mehr zu strafen. Ich werde meinen Zorn nicht mehr gegen euch richten. Du kannst in einer Beziehung zu mir sein. Es gibt keinen Zorn und keine Strafen mehr für deine Sünden. Wie kann das nun sein? Wie kann eine Seite Frieden ausrufen, während die andere Seite noch im Krieg ist? Wie kann Gott sein Versprechen halten? Die Antwort ist nun drittens. Wir sehen nicht nur die Hintergrundkulisse der Gnade Gottes, das war erstens, und den Regenbogen, der das Versprechen der Gnade Gottes zeigt, das war zweitens, sondern drittens, es zeigt uns auch das Geheimnis der Gnade Gottes. Ein großer Prediger hat einmal gesagt, wir hätten es wissen müssen. Schaut euch den Regenbogen an. Wenn der Bogen nach unten gerichtet wäre, würde dich das nicht nervös machen? Gott sagt, keine Strafe mehr, kein Gericht, aber der Kriegsbogen zeigt noch in deine Richtung. Der Prediger sagt, der Grund, warum Gott sein Versprechen wahr macht, ist, weil der Bogen nach oben zeigt. Es zielt nach oben. Gott hat nicht aufgehört, ein Gott des Gerichts zu sein. Gott hat nicht aufgehört, ein Gott des Zorns zu sein, aber Gott zielt seine Pfeile des Gerichts in eine andere Richtung. Die Pfeile treffen jemanden anderes. Wohin gehen die Pfeile? Das Faszinierende an einem Regenbogen ist, dass man ihn immer an der Schnittstelle von Sonne und Unwetter findet. Dort, wo Sonne und Sturm zusammenkommen. Dort, wo Licht und Dunkelheit zusammenkommen. Dort findet man den Regenbogen. Wisst ihr, wohin die Pfeile des Bogens geschossen wurden? Wisst ihr, wo Gericht und Gnade zusammenkommen? Viele hundert Jahre später, nach dieser Geschichte, die wir gehört haben, werden die ersten Christen erkennen und sagen, am Kreuz. Am Kreuz, an dem Jesus, der Sohn Gottes, hängt, verschmelzen Gericht und Gnade. Jesus kriegt die Blitze ab, damit wir die Gnade bekommen. Erst wenn man das erkennt, bekommt man die anderen zwei Beziehungen hin. Es ist keine gute Idee für Christen, sich in die Bewahrung der Erde zu investieren und den Hungrigen Essen zu geben, die Nackten zu kleiden, sich in der Verständigung unter den Völkern zu investieren, wenn man das nicht verstanden hat. So sagt es Charles Spurgeon, ein baptistischer Prediger. Er fragt, wisst ihr warum? Wenn ich euch bitten würde, das alles zu tun, wenn ihr rausgeht und hofft, dass Gott euch deswegen segnen wird, dann werdet ihr es nicht um ihrer Willen tun. Spurgeon erzählt eine Geschichte dazu. Er sagt, es war mal ein Gärtner. Und der hatte eine wunderbare Karotte in seinem Garten. Eine große Karotte. Mit dieser Karotte ging er zu seinem König. Das ist die größte und schönste Karotte, die je in meinem Garten gewachsen ist. Ich will sie dir schenken als Zeichen meiner Liebe, sagte er zu diesem König. Der König sagte, danke. Und übrigens, ich besitze das Land neben deinem Garten, nimm es, ich schenke es dir, du sollst ein großer Gärtner werden und viele wunderbare Karotten anbauen. Der Gärtner ging nach Hause und jubelte. Es stand ein nobler Mann in der Nähe des Gesprächs und hörte mit. Am nächsten Tag brachte er dem König ein Pferd. Lieber König, ich züchte Pferde, ich will, dass du dieses Pferd hast. Das ist mein schönstes Pferd und auch brav. Ich will, dass du es hast. Nimm es als Zeichen meiner Anerkennung und Ehrerbietung, meiner Liebe zu dir. Der König hatte natürlich geschnallt, worum es dem Nobelmann ging, und sagte, danke, und ging. Der König drehte sich um und sagte, der Gärtner hat mir die Karotte gegeben, aber du hast dir nur selbst das Pferd gegeben. Spurgeon sagt, versteht ihr, dass die meisten Menschen, die hinausgehen in die Welt und andere anziehen, ihnen zu essen geben, sich selbst zu essen geben? Was sie tun ist, und sie meinen, wenn ich diese guten Dinge tue, dann fühle ich mich gut über mich. Bin ich eine gute Person und am Ende wird alles gut ausgehen und Gott mag mich dann auch. Du tust es nicht für die Menschen. Du tust es nicht für Gott oder die Freude an dem Dienst, nicht wegen der Schönheit der Menschen, denen du dienst. Du tust es für dich selbst. Das ist es, was ich meine mit diesem Punkt, wenn die erste und die zweite Beziehung zur Erde, zu den Völkern, zu den Menschen nicht auf dem Grund der dritten Beziehung stehen, werden die Taten egoistisch. Sie lassen einen überheblich werden oder man wird verzweifeln. Die dritte Beziehung ist der Schlüssel, um die ersten zwei Beziehungen leben zu können. Um zu dem Menschen zu werden, zu dem wir geschaffen sind, wozu wir bestimmt sind. Hier wird erklärt, wie wir unser Menschsein gestalten sollen. Es ist auch die dritte Beziehung, die dem Menschen am schwersten fällt. Nämlich, dass die eigene Beziehung zu Gott auf Gnade beruht und nichts anderes als auf Gnade. Das hat doch die Reformation wieder freigeschaufelt, oder? Nichts kann ich vorweisen. Verstehst du das? Dass deine Rettung pure Gnade ist und Menschen unmöglich ist. Angenommen, gerechtfertigt, zugelassen sein in Gottes Gegenwart. Gerecht vor Gott zu stehen, ohne ein einziges Werk, nur Gnade. Das ist die Chance, die Gott der Erde und der Menschheit anbietet. Und es ist alles im Regenbogen gesagt. Amen.